Sprechstunde, der Deutschlandfunk-Medizin-Podcast.
Zum einen steigen hier die Temperaturen sehr deutlich. Es hat in den letzten 10 Jahren 45% mehr Hitzetage als im Jahrzehnt davor gegeben. Und zum Zweiten, wir haben natürlich auch in Westeuropa eine alte Bevölkerung und eine Bevölkerung, die in den Städten oft lebt. Und da ist die Belastung besonders ausgeprägt.
Der Klimawandel hat Folgen für die Gesundheit. Davor warnt nicht nur Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, den wir gerade gehört haben. In den letzten 20 Jahren sind Temperaturrekorde immer häufiger geworden. Auch die mittleren Temperaturen steigen. So war das Jahr 2023 fast durchgängig 1,5 Grad wärmer als das vorindustrielle Mittel. Hitze belastet das Herz-Kreislauf-System. Das ist vor allem für Ältere, Schwangere oder Menschen mit Übergewicht problematisch. Das dauerhaft wärmere Klima bringt außerdem Krankheiten zu uns, die bisher auf tropische Regionen beschränkt waren, und beeinflusst den Pollenflug und die Allergiesaison. Neue Herausforderungen, an die sich Menschen anpassen müssen. Welche gesundheitlichen Risiken bringt der Klimawandel mit sich? Und was kann jeder Einzelne, was können Ärztinnen und Ärzte, Praxen und Kliniken tun, um diese Risiken zu minimieren? Darum geht es in dieser Ausgabe der Sprechstunde. Mein Name ist Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Über die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels spreche ich mit Dr. Alina Herrmann. Sie ist Ärztin und leitet die Arbeitsgruppe Klimaresiliente und nachhaltige Gesundheitssysteme am Institut für Global Health des Universitätsklinikums Heidelberg. Außerdem ist sie Mitglied bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, ein gemeinnütziger Verein, der auf die Folgen der globalen Erwärmung für die Gesundheit aufmerksam machen will. Hallo, Frau Herrmann.
Hallo, Herr Pyritz.
Schön, dass Sie da sind. Frau Herrmann, die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, bezeichnet den Klimawandel als die größte Gesundheitsbedrohung für die Menschheit und erkennt das Pariser Abkommen als das wichtigste Public Health Abkommen des 21. Jahrhunderts an. Seit wann ist das Problem Klimawandel und Gesundheit eigentlich im öffentlichen Bewusstsein angekommen?
Ich denke, im öffentlichen Bewusstsein angekommen ist es vermutlich eher die letzten paar Jahre. Allerdings hatten wir 2003 ja die erste große Hitzewelle in Europa, die sehr starke Auswirkungen hat, vor allen Dingen in Frankreich, aber auch in Süddeutschland mit vielen Todesfällen. Und ich denke, da war so der erste Zeitpunkt, wo sich auch die öffentlichen Organisationen mit dem Thema beschäftigt haben. Der Deutsche Wetterdienst hat daraufhin sein Hitzewarnsystem eingerichtet und auch andere Gesundheitsorganisationen wie die WHO beschäftigen sich seitdem verstärkt mit diesem Thema.
Wann haben Sie sich persönlich entschieden, das zu Ihrem Arbeitsfokus zu machen?
Ich habe das tatsächlich in meiner Promotionsarbeit getan. Ich habe mich da mit der Rolle von Hausärztinnen und Hausärzten beim Gesundheitsschutz älterer Menschen in Hitzewellen beschäftigt und seitdem begleitet mich das Thema.
Auf das Thema gehen wir nachher auch noch genauer ein. Schauen wir erstmal generell auf das Problem. Der Klimawandel hat ja auf vielen Wegen Einfluss auf die menschliche Gesundheit. Es gibt direkte und es gibt indirekte Folgen. Vielleicht können Sie einmal sozusagen das Spektrum aufziehen, welche Probleme damit alles verbunden sein können.
Genau, mit den direkten Folgen meinen wir eben vor allen Dingen Folgen, die vor allen Dingen durch Wetterphänomene, die durch den Klimawandel häufiger werden, bedingt sind. Das sind also vor allen Dingen Auswirkungen von heißen Tagen und Hitzewellen auf die Gesundheit. Da sehen wir eben an heißen Tagen eine erhöhte Sterblichkeit von Menschen, aber auch höhere Einweisungsraten in Krankenhäuser. Es sind damit aber auch gemeint die Folgen von Extremwetterereignissen. Dieser Tage beschäftigen uns ja eher die Regenfälle und weniger die Hitze. Tage und auch extreme Regenfälle haben natürlich Auswirkungen auf die Gesundheit. Wir haben leider auch viele Todesfälle jetzt wieder gesehen in der Schweiz. Es ist auch so, dass sich zum Beispiel psychische Gesundheitsstörungen einstellen, wenn Leute durch Extremwetterereignisse eben ihr Haus verlieren. Wir können danach vermehrt Depressionen, teils auch posttraumatische Belastungsstörungen oder auch mehr Suchterkrankungen beobachten. Und wir sehen bei den indirekten Folgen wiederum vor allen Dingen Folgen, die durch veränderte Bedingungen für Krankheitserreger bedingt sind.
Infektionskrankheiten, die durch neue Mückenarten beispielsweise kommen.
Genau, das ist ein Beispiel. Aber ein anderes Beispiel wären auch Allergien. Dadurch, dass wir eben höhere Temperaturen haben, längere Vegetationsperioden, verlängert sich eben die Allergiesaison. Es können sich auch andere Pflanzenarten hier ansiedeln, die dann eben auch zu neuen Allergenen führen. Und dann sieht man auch noch die sozial vermittelten Folgen des Klimawandels. Und das wäre dann vor allen Dingen aus globaler Perspektive wichtig. Das heißt, wenn eben durch Dürreperioden oder Extremwetterereignisse auch Menschen, die von ihrer eigenen Landwirtschaft leben, in ihrer Ernährung eingeschränkt werden, dann hat das natürlich für die Leute vor Ort Folgen. Wir sehen vermehrte Erkrankungen von Kindern unter 5 Jahren, Mangelernährung, auch Unterernährung, eben insbesondere im globalen Süden. Und da natürlich dann auch Fluchtbewegungen, die in Gang kommen.
Lassen wir uns mal nach und nach ins Detail gehen bei diesen einzelnen möglichen Gesundheitsfolgen. Eine ganz offensichtliche Folge des Klimawandels, die Sie auch angesprochen haben, von der zumindest zeitweise ein Großteil der Menschen betroffen ist, ist der Faktor Hitze. Ab wann spricht man eigentlich von einer Hitzewelle?
Es gibt keine so ganz eindeutige Definition einer Hitzewelle, weil das tatsächlich auch lokal sehr unterschiedlich ist. Ich denke, woran wir uns in Deutschland orientieren können, sind die Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes. Die sprechen von einer gesundheitsgefährdenden Hitzelage, wenn wir eine gefühlte Temperatur über 32 Grad für 2 Tage mit einer unzureichenden Nachtabkühlung haben. Oder es gibt auch Hitzewarnungen, wenn die gefühlte Temperatur an nur einem Tag 38 Grad überschreitet.
Unzureichende Nachtabkühlung heißt, Temperaturen bleiben über 20 Grad?
Genau, das sind diese mittlerweile bekannten tropischen Nächte, die eben über 20 Grad bleiben.
Welche Folgen hat Hitze, übermäßige Hitze, so eine anhaltende Hitzewelle für den Körper?
Ja, das sollten wir vielleicht gleich am Anfang klären. Ich glaube, das hilft dann auch nachher, um Schutzmaßnahmen zu verstehen. Der Körper versucht natürlich, seine Körperkerntemperatur von 36,5 Grad aufrecht zu erhalten. Und das macht er eben durch die Temperaturregulation, indem er schwitzt und dadurch eben verdunstet, also durch Verdunstungskälte sozusagen die Körpertemperatur reguliert, aber auch indem er die Hautgefäße ganz weit macht und das Blut in die Haut pumpt, damit da dann eben auch die Körperwärme abgegeben werden kann. Und da kann man sich ganz gut vorstellen, dass das natürlich für das Herz auch belastend ist. Wenn da die Gefäße in der Haut aufgehen, dann muss das Herz vermehrt pumpen. Das heißt, ganz eindeutig haben wir eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die sich dann in Hitzewellen verschlimmern können. Eben Menschen mit Herzschwäche, die dann Probleme bekommen. Wir sehen auch durch einen verminderten Wasserhaushalt, weil man natürlich schwitzt und Wasser verliert, dass sich zum Beispiel Thrombosen, also Blutgerinnsel, schneller bilden, dass aber auch Nierenerkrankungen in Hitzewellen stärker vorkommen, zum Beispiel akute Nierenversagen, wenn eben die Niere schon vorgeschädigt ist. Und was oft nicht so sehr im Bewusstsein ist, sind auch Menschen mit Atemwegserkrankungen, zum Beispiel mit chronischer Bronchitis, also COPD. Die sind auch stark belastet in Hitzewellen, werden auch häufiger ins Krankenhaus eingeliefert in dieser Zeit, weil tatsächlich auch über die Atmung eine gewisse Wärmeabgabe stattfindet und da auch Risiken bestehen.
Noch ein weiterer Aspekt mit dem Klimawandel und der globalen Erwärmung wird auch der Schutz vor der Sonne zunehmend wichtiger. Dabei geht es nicht darum, Sonnenstrahlung immer und überall zu vermeiden, sondern es geht darum, übermäßige UV-Strahlung.
Ja, da spielen tatsächlich auch mehrere Aspekte eine Rolle. Einerseits haben wir lokal unterschiedlich einfach eine geringere Wolkendecke. Dann kommt natürlich mehr UV-Strahlung an. Es gibt auch sogenannte Ozon-Niedrigereignisse. Da ist man sich noch nicht so ganz sicher, ob die jetzt sozusagen mehr oder weniger werden. Das hat nichts mit dem Ozonloch zu tun, sondern tatsächlich mit eher niedrigerem, nicht bodennahen Ozon, aber Ozon ein bisschen niedriger in der Atmosphäre, dass sozusagen dann auch einfach mehr UV-Strahlung auf die Erde trifft. Sowas ist vor allen Dingen im Frühjahr der Fall. Und dann spielt natürlich auch das Verhalten der Menschen eine Rolle. Wenn es insgesamt wärmer draußen ist, gehe ich natürlich eher im T-Shirt raus als im Pulli. Und auch dann habe ich eben eine erhöhte UV-Exposition. Das heißt, das ist ein Zusammenspiel aus den Wetterbedingungen und dem menschlichen Verhalten.
Schauen wir mal auf diese beiden Aspekte, Hitze und UV-Exposition. Was kann der Einzelne da machen, um sich zu schützen, wenn es in der Hitzephase wirklich zu viel wird?
Genau, also natürlich sind es einerseits die bekannten Dinge, dass ich mich eben in einer Hitzeperiode auch vermehrt drinnen aufhalte, wenn ich es dort schaffe, meine Räume kühl zu halten. Da ist es auch ganz wichtig, dass man eben früh morgens lüftet und dann eben auch ab spätestens 8, 9 Uhr morgens dann auch die Fenster zumacht, Rollläden runtermacht, dass wenig Wärme ins Haus kommt. dass ich mich leicht kleide und viel trinke. Und das ist auch ganz wichtig für kleine Kinder und für ältere Menschen oder auch Menschen, die bestimmte Medikamente nehmen, weil eben da diese Regulationsmechanismen, also Schwitzen und auch diese Verteilung von Blut in die Haut nicht mehr so gut funktioniert, dass man sich wirklich aktiv abkühlt. Also dass man kleine Kinder in ein Planschbecken steckt und bei älteren Menschen halt schaut, kann man da kühle Armbäder, Fußbäder machen, schafft man es vielleicht auch noch kühl zu duschen. Das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen schwierig, wenn jemand einen Pflegebedarf hat, aber da könnte man auch zu so alten Mitteln wie Wadenwickel oder so greifen. Also das ist schon wichtig. Und auch Ventilatoren können hilfreich sein, allerdings am besten nur so bis ca. 36 Grad.
Jetzt haben wir über individuelle Schutzmaßnahmen gegen gesundheitsschädliche Folgen von Hitze gesprochen. Diese Risiken sind auch eine Herausforderung in der ärztlichen Behandlung. Meine Kollegin Annike Meyer hat eine Hausarztpraxis in Köln besucht und sich angeschaut, wie dort Beratungs- und Behandlungsstrategien an den Klimawandel angepasst werden.
Köln-Lindenthal am späten Nachmittag. Auf der Straße hängt die Wärme des Tages zwischen den Häusern. Im Vergleich dazu ist es in der Hausarztpraxis angenehm kühl. Es ist kurz vor Feierabend. Susanne Balzer ruft die letzte Patientin des Tages zu sich ins Behandlungszimmer.
Herein, herein.
Die ältere Dame ist zur Hautkrebsvoruntersuchung gekommen. Für die Ärztin Susanne Balzer eine gute Gelegenheit, vor der eigentlichen Untersuchung einmal nachzufragen, wie gut ihre Patientin denn grundsätzlich auf wärmere Sommer mit mehr Hitzephasen und Sonnenstunden eingestellt ist.
Haben Sie denn gemerkt, dass die letzten Sommer anspruchsvoller waren?
Ja. Und ich schütze mich. Ich habe einen Hut an. Ich bin unter einer Palme und also ich überhaupt nicht in der Sonne. Grundsätzlich nicht.
Nicht so viel Sonne abzubekommen ist eine Sache. Die andere ist darauf zu achten, dass man genug trinkt. Dafür hat die alteingesessene Kölnerin ihren ganz eigenen Trick.
Ja, trinken tue ich genug. Ich habe an jedem Platz, wo ich sitze in der Wohnung oder auch schlafe, habe ich immer Wasser stehen.
Das ist super.
Ja, ja, und ich benutze es auch. Nur kein Glas, weil ich weiß, dass ich im Schlaf um mich schlage. Und dann fliegt er durch die Wohnung.
Ja, man muss sich selber kennen, man muss praktisch bleiben, genau.
Ja, ja.
Ja, das ist super. Und tatsächlich ist es was, was man auch weiß, dass so im Laufe des Lebens die Schweißneigung nachlässt und damit unser wichtigster Schutz, uns abzukühlen und Hitze abzukühlen. Das heißt, dass es zum Beispiel dann mehr bringt, wenn es wirklich richtig heiß ist, so kühle Handbäder zu machen oder sich einfach einen feuchten Lappen auf die Stirn zu legen oder mit so einer Sprühpumpe ein bisschen Wasser in der Luft zu vernebeln oder einfach ein kaltes Fußbad zu machen, um sich damit aktiv abzukühlen. Das ist tatsächlich was, was man auch wissen muss.
Ist die Patientin beim Hitzetelefon gemeldet? Hat sie eine Wetter-App mit UV- und Hitzewarnung auf ihrem Smartphone installiert? Viele solcher allgemeinen Hinweise sind in einer Informationsbroschüre zusammengefasst, die Susanne Balzer ihrer Patientin mitgibt. Und dann gibt es da noch ein paar Sachen, die ganz individuell besprochen werden müssen. Die ältere Dame hat Nierenprobleme und Bluthochdruck.
Und das ist was, wo man bei den Medikamenten, die Sie alle haben, natürlich auch hingehen muss und sagen muss, wenn es wirklich sehr, sehr heiß wird, dann müssen Sie auch aufpassen auf verschiedene Medikamente. Zum einen ist bei der Hitze dann die Blutgefäße weiter. Das heißt, der Blutdruck ist nicht so hoch, wie er sonst ist. Und man kann eventuell ein bisschen die blutdrucksenkenden Medikamente reduzieren, dass man statt zwei Tabletten nur eine Tablette am Tag nimmt.
Auch ein anderes Medikament, das die Patientin wegen ihres Nierenleidens nimmt, sollte sie bei Hitze geringer dosieren. Sonst entzieht sie ihrem Körper zu viel Wasser. Etwa 10 verschiedene Medikamente muss sie täglich nehmen. Den Überblick zu behalten und die Dosis dann auch noch an das Wetter anzupassen. Ist das nicht ziemlich schwierig?
Nein, sie gibt mir ja immer eine tolle Liste mit, was, wann, wo, wie. Und dann setze ich mich morgens früh hin, wenn eine Reihe leer ist. Und dann werden die wieder aufgefüllt. Ich brauche zwar eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, aber ich habe hier Zeit. Ich bin ja Rentner.
Umstellungen bei der Dosierung sollten Patienten natürlich nur nach Rücksprache und guter Beratung machen.
Das ist ja auch was, wo Sie klar dran sind. Sie wissen ja, dass wir jeden Tag erreichbar sind in der Telefonsprechstunde. Wenn irgendwas ist, können wir auch einfach miteinander telefonieren oder Sie haben es nicht weit und kommen einfach kurz rein und sagen, wie war das nochmal?
Ich komme lieber persönlich.
Ja.
Ich hasse das Telefonieren.
Das kriegen wir immer gut hin.
Ja.
Eine Reportage von Anneke Meyer. Frau Herrmann, mit dem Thema dieser Reportage haben Sie sich auch in Ihrer Promotion beschäftigt, haben Sie am Anfang schon angesprochen. Eine offensichtliche Frage, die sich da aufdrängt, braucht eine klimasensible Beratung und Behandlung längere Gesprächszeit? Also bedeutet das auch einfach mehr Aufwand in den Praxen?
Ein bisschen, würde ich sagen. Aber grundsätzlich lässt sich das schon ganz gut mit den normalen Behandlungsabläufen verbinden. Gerade ältere Menschen oder auch Menschen, die sonst aus sonstigen Gründen viele Medikamente einnehmen, sollten ohnehin einmal im Jahr mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin die Medikamente besprechen. Und da kann man eben einfach schauen, dass man so einen sogenannten Medikamenten-Review dann eben im Frühjahr macht. Dann kann man schon auf die Risiken hinweisen, kann schauen, welche Medikamente sind da drin. Ist da was drin, was man sogar absetzen kann. Wir haben jetzt ohnehin einen Trend dazu, dass man sagt, gerade bei Multimedikation sollte man versuchen, möglichst wenige Medikamente zu verschreiben und das dann eben auch besprechen, so wie wir das gehört haben, dass da eine gute Liste dabei ist. Und ich glaube, da kann man schon ganz viel machen und sorgt natürlich damit auch vor, dass die Leute vielleicht nicht akut in eine Sprechstunde kommen müssen.
Wie weit ist das Thema tatsächlich schon in die Praxen vorgedrungen? Was ist da Ihr Einsatz? Sie machen ja auch entsprechende Schulungen für Allgemeinärztinnen und Ärzte.
Genau, also es hat jetzt schon deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Bei vielen Jahrestagungen von Fachgesellschaften ist zuletzt Klimawandel und Gesundheit ein Thema geworden. Wir haben auch einige Fortbildungsartikel veröffentlicht oder arbeiten auch mit Ärztekammern zusammen, um eben in diesem Bereich zu schulen. Trotzdem ist es so, dass es eben noch nicht flächendeckend in den Arztpraxen gemacht wird. Es liegt aber auch daran, dass es eben aktuell noch nicht standardmäßig finanziert wird. Das ist natürlich auch immer eine Sache, die wichtig ist, um sowas abzubilden. Da gibt es aber auch aktuell politische Entwicklungen, die in die Richtung gehen.
Mhm. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, der Klimawandel kann auch Folgen für die psychische Gesundheit haben. Auf welchen Ebenen?
Ja, wir hatten schon angesprochen die Folgen von Extremwetterereignissen, die eben auch natürlich auf die Psyche gehen können. Und dann beobachten wir natürlich auch solche Phänomene wie eine Klimaangst. Das heißt, da sehen wir eben gerade bei Jugendlichen, dass sich viele auch Sorgen machen. Wir haben jetzt ja leider auch eine Zeit multipler Krisen, Kriege, Klimawandel. Das schlägt natürlich schon auf die Psyche. Insofern sollten wir auch in unserer Kommunikation vorsichtig sein und immer auch mitkommunizieren. Was können wir denn tun? Was passiert auch schon alles, was in die richtige Richtung geht?
Mhm. Wenn wir noch ein Stück weitergehen, nächster Schritt in der Übersicht, die Sie am Anfang gegeben haben, mit dem Klimawandel kommen auch neue Krankheiten, die sich zum Beispiel über Mücken, auch neu eingewanderte Mückenarten oder Zecken ausbreiten. Prominentes Beispiel in Deutschland ist die eingeschleppte Stechmückenart, die asiatische Tigermücke. Welche Probleme bringt die mit sich?
Genau, das ist ein Thema, wo man verstehen muss, dass die Tigermücke an sich erstmal keine Krankheit überträgt, solange die Menschen nicht infiziert sind. Das heißt, dass die Tigermücke da ist, ist prinzipiell kein Problem. Aber wenn wir eingeschleppte Fälle von tropischen Erkrankungen haben, wie zum Beispiel Dengue-Fieber, dann kann jetzt dieses Dengue-Fieber auch in Deutschland übertragen werden, wenn die Tigermücke eben einen infizierten Menschen sticht und dann einen nicht infizierten Menschen sticht. Und wir sehen das zunehmend in Europa. Wir hatten letztes Jahr 130 Fälle in Europa, wo vor Ort Dengue-Fieber übertragen wurde. Das hatten wir so nicht. Das steigt auch, man sieht einfach einen Anstieg über die letzten Jahre hinweg. Und so ist es auch mit anderen Infektionserkrankungen, dass zum Beispiel beim Westnil-Virus, das wird von der Culex-Mücke übertragen, die eigentlich schon immer in Europa heimisch war. Aber da merken wir einfach, dass die Bedingungen besser sind, dass es also insgesamt wärmer ist, gerade im Spätsommer, sich dann auch der Erreger wegen der warmen Temperaturen gut in den Mücken und in den Wirtstieren weiterentwickeln kann und dann zum Beispiel Westnil von, was eigentlich unter Vögeln grassiert, sozusagen auch auf Menschen übertragen werden kann.
Mhm. Was kann gegen die Ausbreitung jetzt zum Beispiel der neu eingeschleppten Tigermücke unternommen werden oder was wird da schon gemacht?
Ja, da muss man auf verschiedenen Ebenen agieren. Einerseits sollte natürlich eine sogenannte Vektorkontrolle erfolgen. Die Vektoren sind die Mücken. Also man sollte schon schauen, dass die Mücken sich nicht zu sehr vermehren. Ich wohne ja selbst in der Region um Heidelberg. Da gibt es schon seit langen Jahren in den dortigen Rheinarmen zum Beispiel eine Mückenbekämpfung durch BTI. Das ist ein Mittel, was die Larven abtötet. Man kann aber auch in den eigenen Gärten darauf achten, dass man keine kleinen Wassergefäße stehen hat. Die Tigermücke, die legt vor allen Dingen ihre Eier nicht in große Flussarme, sondern im Sandkasten, in irgendwelche kleinen Förmchen, wo irgendwie noch ein bisschen Wasserreste drin sind, in Regentonnen oder kleine Gießkannen, wo noch Wasserreste drin sind. Da sollte man immer gucken, dass da das Wasser raus ist. Das können wir selbst tun. Und im Gesundheitssystem müssen einfach unsere Menschen geschult sein, damit die eben auch bei Symptomen von tropischen Erkrankungen bei Menschen ohne Reiseanamnese daran denken, dass es eben durchaus auch eine tropische Erkrankung sein kann.
Da wieder die Frage, wie weit ist das Bewusstsein schon angekommen in den Praxen Ihrer Erfahrung nach?
Ich glaube, da ist ja auch in der Öffentlichkeit jetzt relativ viel Aufmerksamkeit. Wir sind auch da dabei, das eben in die Schulung einzubringen, auch in den Unterricht der Medizinstudierenden. Das heißt, ich würde sagen, wir sind auf dem richtigen Weg.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Hitze und Infektionskrankheiten, Folgen des Klimawandels für die Gesundheit. Darum geht es in dieser Ausgabe der Sprechstunde. Als Expertin ist Alina Herrmann bei mir im Studio. Sie ist Ärztin und leitet die Arbeitsgruppe Klimaresiliente und nachhaltige Gesundheitssysteme am Universitätsklinikum Heidelberg. Sie können gerne anrufen zum Thema oder Erfahrungen schildern. Und das hat auch eine erste Hörerin gemacht. Hallo, Frau Ortiz-Riel.
Ja, guten Tag, hier bin ich.
Hallo. Ja, vielen Dank für Ihren Anruf schon mal.
Ja, bitte. Ich wollte davon erzählen, ich komme aus Spanien. Ich bin irgendwann mal vor inzwischen 60 Jahren als Gastarbeiterkind nach Deutschland geraten. Also wir haben in Spanien ja schon sehr, sehr lange mit Hitze zu tun, jetzt natürlich noch mehr. Und da wird auch ganz anders mit Hitze umgegangen. Und ich glaube, dass man sich hier in Deutschland noch so kulturell umgewöhnen muss, weil normalerweise wünscht man sich in Deutschland den ganzen Winter über, dass endlich mal wieder die Sonne scheint, dass das Wetter gut wird. Und sobald ein Sonnenstrahl kommt, dann ist man gewohnt, dass man dann alles öffnet, die Fenster aufmacht. Das ist ja auch im Frühling und so weiter gut, dass man sich sozusagen der Sonne exponiert. Das würde ja kein Spanier machen, wenn es heiß ist, ne? Das erkennt man auch zum Beispiel daran, dass so viele nordische Touristen oder mitteleuropäische Touristen nach Spanien kommen, sich dann an den Strand legen und sich da braten lassen, was auch kein Spanier macht. Ja, also, oder dass man zum Beispiel in der Mittagshitze noch eine Fahrradtour macht oder solche Geschichten. Und vielleicht muss man einfach sich angewöhnen, dass man einfach den Tagesablauf im Sommer anders gestaltet. So ist es also hier in Deutschland. So ist es in Spanien ganz normal, dass man das Leben in die frühen Morgenstunden, also das Leben nach außen, in die frühen Morgenstunden und in die Nacht oder in die späten Abendstunden und in die Nacht verschiebt. Weil dazwischen, also so um die Mittagszeit und am Nachmittag, da hängt man dann sozusagen in der Siesta, was ja von nordischen Leuten sehr belächelt wird. Oh, die Südländer machen immer Siesta und so. Das hat schon seinen Grund, ja. Und das ist so, dass man dann, sobald die Sonne an die Fenster kommt, verrammelt man alles, alle Fenster, alle Türen. Man macht von außen, nicht von innen, von außen Rollos oder Jalousien hin und wartet, bis das etwas abgekühlt ist. Also man lüftet abends in der Nacht und morgens früh. Und ansonsten versteckt man sich. Und ich glaube, das sind wir hier in Deutschland einfach noch nicht gewöhnt, weil man denkt, schönes Wetter, rausgehen. Und ja, das ist mein Tipp, dass man da mal drüber nachdenkt, wie das die Menschen machen in Ländern, wo es eben schon lange heiß ist.
Frau Ortiz-Riel, ja, vielen Dank für die Beobachtung. Frau Herrmann, Sie haben ja mehrfach genickt während der Ausführungen von Frau Ortiz-Riel. Kulturell umgewöhnen Spanien als Vorbild? Fragezeichen. Was wäre Ihre Einschätzung?
Ich bin Frau Ortiz-Riel sehr dankbar. Das ist eine ganz richtige Beobachtung. Und wir sehen das tatsächlich auch in den epidemiologischen Zahlen. Also wenn man sich anschaut, ab welcher Temperatur die Todesfälle ansteigen, dann ist das tatsächlich innerhalb von Europa sehr unterschiedlich verteilt. Also in England zum Beispiel steigen die Todesraten vielleicht schon bei über 23 Grad an und in Griechenland oder Spanien erst bei über 34 Grad. Und das hängt eben ganz eng zusammen auch mit einer Anpassung, sowohl einer physiologischen Anpassung als auch einer kulturellen Anpassung. Die physiologische Anpassung sieht man auch daran, dass wir in Hitzewellen, die früh im Sommer passieren, sehen, dass mehr Leute sterben als in Hitzewellen, die spät im Sommer passieren, weil wir uns eben schon etwas angepasst haben. Und die kulturelle Anpassung ist eben genau das, was Frau Ortiz-Riel hier beschrieben hat. Und ich glaube, das ist auch ganz richtig, dass wir uns da gewöhnen müssen. Wir haben jetzt auch wieder gehört, in der Hitzewelle in Griechenland sind auch einige Touristen umgekommen, die eben in der Mittagshitze wandern waren, weil da einfach diese Risiken noch nicht so bewusst sind.
Mhm. Nochmal vielen Dank an Frau Ortiz-Riel für den Anruf. Uns haben auch viele Mails erreicht. Ein Hörer hat uns geschrieben, global kommen auf einen Hitzetoten immer noch 10 Kältetote. Wieso wird nie über die gesundheitlichen Vorteile des Klimawandels gesprochen?
Ja, das finde ich auch sehr schön, dass wir diesen Kommentar bekommen, denn das ist grundsätzlich richtig, dass wir im Winter höhere Todeszahlen haben als im Sommer. Also das nennt man eigentlich so die saisonale Mortalitätsbewegung. Also wir haben da so eine Wellenbewegung, im Winter höher, im Sommer geringer. Aber es ist eben trotzdem so, dass wir durch Hitzeextreme dann eben auch einen Anstieg und eine sogenannte Übersterblichkeit haben. Es gibt Studien dazu, die auch versuchen, das zu modellieren. Also wird es sozusagen durch den Klimawandel dann insgesamt durch Temperaturen zu mehr oder zu weniger Sterbefällen kommen. Das ist aber tatsächlich auch sehr schwierig, weil wir eben nicht genau wissen, wie diese Anpassungsmechanismen funktionieren. Und grundsätzlich die in den niedrigeren Temperaturen, dass eben vor allen Dingen auch respiratorische Infekte sind, die auch dadurch zustande kommen. Wir haben das in der Corona-Pandemie gesehen, dass natürlich in der kalten Jahreszeit wir uns mehr drinnen aufhalten und so weiter. Also das heißt, grundsätzlich ist es richtig. Wir müssen aber auch anschauen, die Hörerin hatte auch geschrieben, dass in den mediterranen Gebieten eigentlich die Lebenserwartung ja auch höher ist als in anderen Gebieten. Ich glaube, wir in Deutschland müssen uns eben anpassen. Wir werden etwas wärmer werden und wir werden Hitzeextreme haben. Aber es gibt ja auch Länder, wo wir heute schon sehen, dass wirklich eine ganze Zeit im Sommer Temperaturen über 40 Grad herrschen und da dann tatsächlich auch die Lebensbedingungen sich eigentlich so verändern, dass man ohne technische Kühlung dort eigentlich kaum noch überleben kann. Und das ist insgesamt etwas, was man bei dieser globalen Perspektive auf den Klimawandel beachten muss. Die Menschen leben dort, wo bisher die Klimabedingungen gut für sie waren. Das sind auch die Küstenregionen, die durch den Meeresspiegelanstieg risikoreicher sind oder die Flussregionen. Und das ändert sich jetzt unheimlich schnell. Und das war so in der Geschichte sozusagen vorher noch nicht so. Wir hatten nicht so eine starke Überbevölkerung der Welt. Die Leute konnten sich dann besser verteilen, langsamer anpassen. Und jetzt haben wir eben diese 8 Milliarden Menschen, die alle in den Regionen sind, wo es bisher gut war und wo es jetzt ziemlich schnell schlechter wird, weil es eben entweder viel heißer wird oder mehr Überschwemmungen gibt. Und das ist sozusagen diese große Gefahr, die vom Klimawandel für die Menschen ausgeht.
Die soziale oder auch Migrationsdimension, die Sie am Anfang der Sendung auch schon mal angesprochen haben, die damit auch zusammenhängt.
Ja.
Gesundheitliche Folgen des Klimawandels, das ist unser Thema in dieser Ausgabe der Sprechstunde. Und bevor es gleich weiter um Ihre Fragen geht, schauen wir an dieser Stelle erst genauer darauf, wie sich Kliniken und Krankenhäuser auf die veränderten Klimabedingungen einstellen können. Wie können sie resilienter werden gegen Extremwetterereignisse und Hitze? Und wie können Kliniken selbst klimafreundlicher betrieben werden? Darüber habe ich vor der Sendung mit Frank Dziukowski gesprochen. Er leitet die Vorstandsstabsstelle Nachhaltigkeit und Klimamanagement am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Herr Dziukowski, erstmal ganz generell, welche Herausforderungen birgt der Klimawandel für den Betrieb einer Klinik?
Ja, eine Klinik ist natürlich ein Betrieb mit diversen spezifischen Gebäuden. Gerade im Beispiel unserer Uniklinik haben wir Gebäude für die Krankenversorgung, für die Forschung und für die Lehre, die hochkomplizierte Inhalte haben. Also angefangen von Intensivstationen, Operationssälen, die natürlich rund um die Uhr betrieben werden. Und der Klimawandel mit eben durchaus erheblichen Starkwetterereignissen wie Orkan, Starkregenereignissen, aber auch Blitzeinschlägen und weiterem erfordern natürlich eine hohe Resilienz der Gebäude, damit eben dieser Betrieb ungestört weitergehen kann.
Inwiefern kommt denn das Klimamanagement in einer Klinik auch den Patientinnen und Patienten dieser Klinik zugute?
Ja, die Patientinnen und Patienten haben natürlich einen Anspruch auf bestmögliche Betreuung, nicht nur medizinisch und pflegerisch, sondern natürlich auch, dass sie in einem sicheren Umfeld liegen, weil sie natürlich gerade aufgrund ihrer Erkrankung und der Behandlung einer besonders sicheren Obhut bedürfen. So, und dadurch, dass wir eben nicht nur das Klinikum mit den Gebäuden, sondern damit auch immer auch den Patienten und die Patientin im Blick haben, ist es etwas, was eben auch jeder Behandlung, jedem Patienten, jeder Patientin dient.
Machen Sie das gerne mal konkret. Was sind denn die Stellschrauben, an denen Sie drehen beim Thema Klimamanagement, um den Klinikbetrieb 24 Stunden am Tag auch bei Extremwetterereignissen, auch bei großer Hitze etc. zu gewährleisten?
Ja, wir sind im regelmäßigen Dialog mit den maßgeblichen Beteiligten bei uns, die eben genau dieses Thema im Fokus haben. Das sind die Beauftragten für das Business Continuity Management. Das bedeutet also die Betriebskontinuität, wo betrachtet wird, wie wir sicherstellen mit all den Einrichtungen, die wir haben, dass wir eben niemals ausfallen. Da geht es eben ergänzend zu den Gebäuden auch um die kritische Infrastruktur, wie jetzt IT-Ausstattung und so weiter. Da geht es darum, dass eben notfalls auch Notstromaggregate in ausreichender Form vorhanden sind, die dann automatisiert anspringen, Batterieanlagen, die dann auch die Beatmungsgeräte unterstützen. Und das sind eben genau die Themen, dass diese eben mit Blick nach vorne rechtzeitig in Ordnung gebracht werden und in Stand gehalten werden.
Klimamanagement bedeutet jetzt ja nicht nur unter herausfordernden und sich verändernden Klimabedingungen den Betrieb aufrechtzuerhalten. Es geht bei Ihnen auch darum, wie der Klinikbetrieb insgesamt selbst klimafreundlicher gestaltet werden könnte. Was sind denn die größten CO2-Emissionsquellen in so einem Klinikbetrieb selbst?
Ja, wenn man das clustert, sind es auf der einen Seite natürlich alle die mit dem starken Energiebedarf versehenen Themen. Das heißt, wir verbrauchen durch diesen 24-7-Betrieb mit Intensivstationen und OPs und sehr viel Medizintechnik und natürlich auch sehr hoher Rechnerlast, sehr viel Strom, im Winter natürlich auch für die Gebäude entsprechend Heizung und Vergleichbares. Das heißt, das ist eine große CO2-Last, die wir haben. Und hier geht es darum, diese möglichst sparsam zu verwenden. Das heißt, Energiesparprojekte aufzusetzen, Energiesparprogramme, die Mitarbeitenden mitzunehmen, weil wir natürlich eine sehr hohe Mitarbeitendenzahl haben, um diese dann auch in ihrem persönlichen Umfeld immer auch dazu anzuregen, wie man es auch zu Hause macht, Energie zu sparen. Und ergänzend natürlich auch das Thema Mobilität. Wir haben hier im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf rund 15.000 Mitarbeitende. Und hier geht es darum, Angebote zu schaffen, damit eben möglichst CO2-arm angereist wird mit ÖPNV-Förderung, Fahrradförderung und vergleichbaren Projekten.
Wo gibt es denn in so einer Klinik auch technische Grenzen auf dem Weg zur Klimaneutralität oder weiterer Emissionsreduktion im Klinikbetrieb? Ich denke jetzt zum Beispiel da an die Intensivstation. Sie haben es gesagt, die muss eben 24 Stunden am Tag verfügbar und bereit sein.
Ja, genau, da sind die Grenzen. Also sobald es eben an die Sicherheit oder die Hygiene der Patienten geht, dort gehen wir keinen Schritt weiter. Hier sind wir immer auf der sicheren Seite und müssen auch immer auf der sicheren Seite bleiben. Das heißt, wir können eben keine Gefährdung schaffen zugunsten einer besseren Klimabilanz, sondern hier müssen wir ganz sicherstellen, dass wir die Normen, die es dazu auch gibt, die technischen Normen, dass wir diese einhalten, dass wir, wenn wir einsparen, dann wirklich ohne diese Grenze zu überschreiten agieren.
Welche Rolle spielt klimafreundliches Bauen auch beim Thema Klimamanagement, wenn jetzt beispielsweise neue OP-Säle oder neue Zimmer für Patientinnen und Patienten gebaut werden sollen, konzipiert werden?
Also generell haben wir auch eine recht starke Baumannschaft, die sehr viele Aspekte sehr gut beherrschen. Also angefangen von den Standards, die man ja auch im privaten Bereich kennt, LED-Beleuchtung, aber auch bei Pumpen, die frequenzgesteuert sind, um die Wasserversorgungssysteme gut zu nutzen. Wir haben natürlich auch ein Energiemanagement, das in der Lage ist, in allen Gebäuden zu sehen, wie dort die Verbräuche sich entwickeln und auch gegenzusteuern, wenn man merkt, da läuft irgendwas verkehrt.
Klimamanagement im Klinikbetrieb, darüber habe ich mit Frank Dziukowski gesprochen. Er leitet die Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimamanagement am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Frau Herrmann, Sie haben mitgehört. Wie steht es denn Ihrer Einschätzung nach um das Klimamanagement an Kliniken in Deutschland?
Ich denke, da ist gerade etwas in Bewegung. Wir merken das. Viele Krankenhäuser bekommen nun diese Klimamanager. Trotzdem stehen wir da noch am Anfang. Denn das Problem ist natürlich auch, dass die Klimamanager erstens eine gute Vernetzung im Haus brauchen und bei bestimmten Maßnahmen natürlich auch Gelder, um diese umzusetzen. Und die sind aktuell noch nicht da. Schauen wir mal die Hitzeanpassung an. Wenn da bauliche Maßnahmen vonnöten sind, dann wissen wir, dass da ohnehin Sanierungsstau besteht. Und das gilt natürlich auch für andere Maßnahmen.
Wo sehen Sie denn die wichtigsten Stellschrauben für Klimamanagement in Krankenhäusern?
Ich denke, da müssen wir uns eben einmal die Klimaanpassung und den Klimaschutz anschauen. Bei der Klimaanpassung ist es eben sicherlich der gebäudebezogene Hitzeschutz. beim Klimaschutz? Also wie können wir weniger emittieren? Sind es viele Stellschrauben? Wir haben ja auch selber in einem Projekt einen Treibhausgasrechner für Krankenhäuser erstellt. Was wichtig ist, ist, dass eigentlich nur ein Viertel der Emissionen direkt aus Energie, Strom, Kälte, Wärme und so weiter kommen. Mhm. Und fast drei Viertel der Emissionen durch die Mobilität von Patienten, Mitarbeitern und auch den Besuchern.
Das hat Herr Joukowski ja im Interview auch so angesprochen, ja.
Genau, und durch die Lieferketten. Und da ist es natürlich so, dass wir auch zu einer klimaneutralen Wirtschaft auch im Bereich der Medizinprodukte kommen müssen. Und das ist eine gesamtwirtschaftliche Aufgabe.
Was wäre da der Zeithorizont, den Sie da erwarten?
Da werden wir schon noch eine ganze Weile brauchen, denke ich. Ich hoffe, dass es schnell geht, dass wir das eben bis 2050 dann schaffen, klimaneutral zu sein.
Mhm. Hitzeschutz ist ja auch eine gesellschaftliche oder hat eine gesellschaftliche Ebene, die über die medizinische Behandlung natürlich hinausgeht. Stichwort Hitzeschutzpläne. Wir haben Karl Lauterbach am Anfang der Sendung gehört. Oder bauliche Maßnahmen nicht nur in Kliniken, aber auch in Wohnungen. Wie gut sehen Sie da Konzepte bereits umgesetzt? Beispiel Hitzeschutzplan.
Auch da ist viel Bewegung drin. Es ist in der kommunalen Verantwortung und viele Kommunen, zum Beispiel auch die Stadt Köln, haben jetzt Hitzeaktionspläne. Das sind aber häufig noch die großen Städte. Gerade die kleinen Kommunen hinken da noch ein bisschen hinterher, haben natürlich auch weniger Mittel. Aber da ist auf jeden Fall Schwung drin.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Wir haben eine weitere Hörerin, die angerufen hat. Frau Föhring aus Mecklenburg-Vorpommern. Hallo, Frau Föhring.
Hallo.
Ihre Frage bitte.
Ja, sehr gerne. Also ich frage mich, ob an so einem schwül heißen Tag, wo ja sehr viel Feuchtigkeit in der Luft schon ist, ob da die Temperaturregulation über das Schwitzen schlechter funktioniert.
Frau Föhring, vielen Dank für die Frage. Frau Herrmann, Sie haben schon angesetzt.
Ja. Ja, das haben Sie genau richtig erkannt, denn man kann nur dann effektiv Wärme verlieren, wenn sozusagen der Unterschied da ist, sozusagen der Gradient. Und natürlich, wenn die Luft schon mit sehr viel Flüssigkeit gefüllt ist, kann ich sozusagen weniger verdunsten und dadurch wird meinem Körper auch weniger Wärme entzogen. Das heißt, ja, wenn es schwül ist, ist das auch belastender für die Gesundheit, weil man eben durch Schwitzen nicht so effektiv Wärme verlieren kann.
Mhm. Danke, Frau Föhring, für den Anruf. Wir haben eingangs der Sendung darüber gesprochen, wie man sich verhalten kann, sollte bei großen Hitzephasen. Da ging es auch um das Thema Fenster, Türen und Durchzug. Eine Mail hat uns erreicht. Da schreibt eine Hörerin, andere Experten empfehlen, bei großer Hitze einen leichten Luftzug in der Wohnung zu erhalten und Fenster und Türen eben nicht komplett zu schließen. Wie wäre Ihre Einschätzung?
Ja, ich glaube, da kommt es tatsächlich auch ganz stark darauf an, wie groß ist jetzt das Gebäude, die Wohnung, das Haus. Wenn ich im Haus selbst einen Luftzug erhalten kann, weil wenn ich die Türen öffne und mich da alleine aufhalte, dann ist das eventuell ausreichend. Wenn ich natürlich in einem kleinen Zimmer bin mit vielen Leuten, dann kann es durchaus sein, dass die Luftfeuchtigkeit ansteigt, der CO2-Gehalt in der Luft und man dann durchaus auch mal das Fenster einen Spalt öffnet, damit eben Luft reinkommt.
Mhm. Eine weitere Mail, die uns erreicht hat, da schreibt ein Hörer, im ersten Teil der Sendung habe ich ein entscheidendes Stichwort vermisst, nämlich das Stichwort Klimaanlage. Ich bin gespannt, ob Sie diese meiner Einschätzung nach wirksamste Linderung für hitzegeplagte Risikogruppen und Menschen ganz allgemein noch thematisieren werden. Machen wir an der Stelle, Frau Herrmann.
Ja, danke schön für die Frage. Das ist natürlich ganz richtig. Wir wissen aus Australien, wo es ja auch sehr heiß ist, aber die meisten Leute eine Klimaanlage haben, dass eben die Klimaanlage tatsächlich am wirksamsten vor Hitzeschäden schützt. Das heißt, Menschen, die eine Klimaanlage haben, werden eben deutlich seltener hospitalisiert in Hitzewellen. Was wir natürlich bedenken müssen, ist, dass Klimaanlagen primär Strom verbrauchen und solange der eben noch nicht komplett grün hergestellt wird, die dann ja auch das Problem noch verschärfen können. Ich glaube, wir müssen da aber zu einer ausgewogenen Lösung kommen. Insbesondere Krankenhäuser und Pflegeheime, denke ich, sollten mit Klimaanlagen versorgt werden. Und privat sollte man natürlich versuchen, dass es durch Photovoltaikanlagen dann zumindest klimaneutral betrieben wird.
Wir haben vorhin schon über Infektionskrankheiten, auch teilweise neue Infektionskrankheiten gesprochen, die sich im Zuge oder mit dem Klimawandel immer weiter ausbreiten. Eine Hörerin fragt nach der Rolle von Zecken dabei. Wir haben vorhin über Mücken gesprochen, zum Beispiel die asiatische Tigermücke. Und die Hörerin fragt, welche Rolle spielen Zecken bei diesem Szenario?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Wir können beobachten, dass in Europa sich die Zecken weiter in die nördlichen Breiten ausbreiten und auch in die Höhenzüge hinein, wo sie eben vorher nicht waren. Wir sehen ja auch in Deutschland, dass sich auch die FSME-Risikogebiete ausbreiten in den letzten Jahren. Die Zecken selbst mögen es feucht und warm. Das heißt durchaus, wenn Sommer sehr heiß und trocken sind, kann es auch zu weniger Belastung mit Zecken kommen. Bei diesen Infektionserkrankungen, ja, sind das einfach mal komplexe Umweltbedingungen, die das beeinflussen. Aber prinzipiell werden eben auch Zecken durch warme Temperaturen begünstigt.
Schauen wir mal auch da auf die konkreten Schutzmaßnahmen, die man ergreifen kann.
Bei Zecken gelten natürlich bei hohen Temperaturen, wie aber auch schon vorher, die Schutzmaßnahmen, dass man am besten beim Wandern lange Hosen anhaben sollte, sich eventuell auch Zeckensprays benutzt, sich danach absucht. Wenn man die Zecken schnell entfernt, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich niedriger, dass eben eine Infektion auftritt. Mhm.
Wann und wo ist das Risiko besonders groß, sich bei Zecken mit einer Infektionskrankheit zu infizieren? Da gibt es ja auch entsprechende Risikokarten.
Genau, also aktuell ist es vor allen Dingen in Süddeutschland, teilweise dann auch schon nach Ostdeutschland hinein. In Norddeutschland haben wir eigentlich bisher noch keine so großen Risikogebiete. In Westdeutschland bisher eher so ein bisschen fleckig. Das kann man aber auch im Internet gut nachschauen.
Ein Hörer aus Frankfurt am Main hat geschrieben: Guten Tag, seit meiner frühen Kindheit habe ich verschiedene Pollen- und Pflanzenallergien, zum Beispiel Birke, Gräser, Holunder. Die weißen Flocken einer Pappelart wurde früh antisensibilisiert und komme insgesamt gut zurecht, da die Blütezeiten meistens zeitlich verschoben sind. Durch den Klimawandel blühen verschiedene Pflanzen früher, wodurch verschiedene Allergene nicht mehr nacheinander, sondern zusammenwirken, und das belastet den Organismus sehr. Durch längere Wärmeperioden blühen manche Gräser und andere Pflanzen im frühen Herbst nochmal, was es auch nicht leichter macht. Wir hatten das Thema kurz am Anfang der Sendung schon angesprochen. Nehmen wir die Mail zum Anlass, nochmal ausführlicher drauf zu schauen. Was bedeutet der Klimawandel für den Pollenflug?
Ja, der Hörer hat das eigentlich schon wunderbar beschrieben. Da muss ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Es gab ja jetzt auch einen Sachstandsbericht vom Robert-Koch-Institut zum Klimawandel in Deutschland. Da gab es vor kurzem eine Konferenz, wo auch noch mal darüber berichtet wurde, wie sich die Pollen entwickeln. Und diese längeren Blühzeiten sind eben genau das Problem. Es gibt mittlerweile tatsächlich Allergikerinnen und Allergiker, die eigentlich gar keine allergiefreie Zeit mehr haben, weil auch häufig dann schon Ende Dezember wieder es losgeht mit dem Blühen von bestimmten Pflanzenarten. Insofern kann man das eigentlich so bestätigen. Eine wichtige Sache noch: Pollen verbinden sich auch mit Feinstaub. Das heißt, wir haben tatsächlich ein höheres Allergiepotenzial auch in Städten und da, wo Pollen sich dann nochmal mit Abgasen, also vor allen Dingen Feinstaub, verbinden.
Sie haben vorhin auch angesprochen, dass Pflanzen bei hohen Temperaturen auch andere Allergene freisetzen können.
Es geht vor allen Dingen darum, dass es eben andere Pflanzen gibt. Wir haben zum Beispiel die Ambrosia, die sich eben jetzt auch in Deutschland ansiedelt. Das ist nicht nur durch den Klimawandel bedingt. Diese Dinge sind immer multifaktoriell. Also natürlich muss der Pflanzenpollen auch erstmal eingebracht werden, aber er kann dann hier eben wachsen. Und die Ambrosia hat vor allen Dingen im Spätsommer und Frühherbst ihre Blühzeit. Und das ist eigentlich eine Zeit, wo Allergiker sonst häufig beschwerdefrei sind, und das ist eben unter anderem ein Problem.
Ich würde an der Stelle auch das Thema Atemwegserkrankung nochmal aufgreifen. Sie haben es gerade nochmal angesprochen. Welche Personengruppen, welche Menschen sind denn davon besonders betroffen? Stichwort Vorerkrankungen wie Asthma oder COPD oder solche Dinge.
Ja, ich denke, das sind natürlich die wesentlichen Erkrankungen, was jetzt Allergien angeht, natürlich das allergische Asthma, aber dann natürlich auch die Probleme mit Augen, Tränen oder Nasenlaufen, also so der allgemein bekannte Heuschnupfen. Und bei den COPD-Lern, also den Menschen mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung, haben wir eben diese kombinierten Risiken auch noch mit der Hitze und den Luftschadstoffen.
Was wären konkrete Empfehlungen für solche Menschen? Wie können sie sich schützen, verhalten, sich besser fühlen bei großer Hitze und entsprechender Luftbelastung?
In Innenräumen aufhalten ist natürlich da auch hilfreich. Gegen Pollen und Feinstaub helfen tatsächlich auch Masken gut. Wir sind das ja mittlerweile durch die Pandemie dann auch gewohnt. Das heißt, wenn Menschen dann rausgehen wollen, kann auch das Maskentragen hilfreich sein.
Musik. Wir haben auch angesprochen, und dazu gab es auch einige Hörerfragen, das Thema Klimawandel und psychische Gesundheit. Sie haben es schon eingeteilt in sozusagen unmittelbare Folgen bei Extremereignissen beispielsweise, aber auch sowas Generelles wie Klimaangst. Ist das überhaupt schon ein anerkanntes Krankheitsbild?
Nein, das ist es nicht. Und viele sagen auch, es sollte auch kein eigenes Krankheitsbild werden, denn prinzipiell sind diese Ängste ja berechtigt. Das heißt, im Wesentlichen ist es ein zusätzlicher Stressor, der dann eben zu anderen Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen auch beitragen kann.
Was wäre dann da sozusagen ein Hebel, um nicht in diese Ängste oder um in diese verstärkenden Ängste zu verfallen?
Eine Sache, die empfohlen wird, ist tatsächlich, sich selbst wirksam zu fühlen. Das heißt, dass man selber auch etwas tut, dass man sich entweder im privaten Leben oder auch durch Engagement in Initiativen sich engagiert und einfach merkt, ich bin nicht hilflos, ich kann auch etwas machen, ich kann dazu beitragen, dass es besser wird.
Wie stellt sich Ihrer Einschätzung nach die Ärzteschaft auf diese psychischen Probleme ein oder wie gut ist sie vielleicht schon darauf eingestellt?
Ich denke, dass das aktuell, oder ich höre das im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, dass das noch nicht überall eine Rolle spielt. Es spielt eben eher in Städten eine Rolle, wo man auch mehr mit jungen Menschen zu tun hat, wo eben diese Leute auch sind. Teilweise sind es aber auch ältere Menschen, die Veränderungen beobachten, die sagen, in meinem Garten war es eigentlich früher immer so und jetzt merke ich, ich komme gar nicht mehr hinterher mit dem Gießen und meine Pflanzen sterben ab. Und das ist dann eher, das geht in diese Richtung, Solastalgie nennt man das. Das ist eigentlich eher so eine Traurigkeit über den Verlust der bestehenden Ökosysteme. Auch wenn man zum Beispiel durch einen Wald geht, der eben durch den Borkenkäferbefall dann betroffen wurde. Das sind schon Dinge, die Kolleginnen und Kollegen begegnen. Und ich glaube, dass man das auch mit sozusagen Konzepten, die auch bei anderen psychischen Erkrankungen bisher nötig waren, angehen kann. Und diese spezifische Komponente, die das durch die Klimaangst hat, das versuchen wir eben auch durch Fortbildung und auch durch Einbringen in die Lehre von Medizinstudierenden zu vermitteln.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Annika Döll aus Xanten. Hallo, Frau Döll.
Ja, schönen guten Tag.
Sie sind selbst auch
Allgemeinmedizinerin. Ja. Und Ernährungsmedizinerin und sehe eigentlich täglich in der Praxis die Probleme, die mich jetzt schon durch den Klimawandel erreichen. Also durch Hitzestress, Dehydrierung, vor allen Dingen bei vulnerablen Personen, das haben wir alles gehört. Eine Zunahme von Atemwegserkrankungen, Asthma zum Beispiel und auch Probleme von psychischen Belastungen, das haben wir gerade auch schon eben gehört. Die sich auch stellt, ist zum Beispiel, was können wir selber dagegen tun? Also können wir selber auch aktiv werden, was gegen den Klimawandel zu tun? Und da sehe ich in erster Linie eine Umstellung auf eine pflanzenbasierte Ernährung, die super wichtig ist. Die auch den Menschen wieder eine eigene Kompetenz gibt, selber auch etwas zu tun, damit sie diese Probleme nicht überhand nehmen.
Frau Döll, Sie sind etwas schlecht zu verstehen. Die Leitung hat ein paar Aussätze, aber Ihr Punkt ist angekommen. Es geht darum, was können Menschen selbst tun, damit sich der Klimawandel nicht verstärkt und sich darüber sozusagen auch schützen oder die Gesamtsituation entschärfen und da den Aspekt Ernährung. Frau Herrmann, Sie haben schon genickt.
Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn wir uns den Lebensstil von Menschen anschauen, dann können wir insbesondere im Bereich Ernährung und Fortbewegung natürlich selbst etwas bewirken. Das heißt, bei der Ernährung ist es tatsächlich eine pflanzenbasierte Kost. Das heißt nicht zwangsläufig kein Fleisch mehr zu essen, aber vielleicht weniger Fleisch zu essen. Und bei der Bewegung geht es eben darum zu schauen, welche alltäglichen kurzen Wege kann ich vielleicht auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen. Und wir haben da wirklich massive gesundheitliche Vorteile, die damit auch einhergehen können. Die WHO empfiehlt ja ungefähr 30 Minuten moderate körperliche Bewegung am Tag unter der Woche. Also 5-mal in der Woche würde schon reichen. Und das ist eigentlich genau zum Beispiel ein Arbeitsweg, ja, wenn der nicht allzu weit ist, den ich dann zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen kann. Und insofern hat da auch klimafreundliches Verhalten ganz viele gesundheitliche Vorteile. Und ich glaube, wenn wir unsere Gesellschaft insgesamt so gestalten, dass sozusagen eine gesunde, nachhaltige Ernährung und eine gesunde, nachhaltige Fortbewegungsform einfacher ist als andere Alternativen, dann sind wir auf dem richtigen Weg.
Frau Düll, nochmal vielen Dank für den Anruf nach Xanten. Ich schließe an der Stelle die Frage an. Das Thema hatten Sie auch schon kurz aufgeworfen im ersten Teil der Sendung. Die soziale Dimension des Klimawandels als Gesundheitsrisiko. Welche Rolle spielt denn zum Beispiel auch das Wohn- und Lebensumfeld dafür, wie gut Menschen mit den gesundheitlichen Risiken durch den Klimawandel zurechtkommen und auch zurechtkommen können?
Ja, das spielt eine ganz wichtige Rolle. Wir sehen eigentlich, dass bestehende soziale Ungerechtigkeiten durch den Klimawandel eher verschärft werden. Das heißt, wenn ich eben in einem schlecht isolierten Wohnhaus wohne, im obersten Stock in einem Stadtgebiet, wo wenige Grünflächen sind, dann ist das meistens auch eine Hitzeinsel und dann bin ich vermutlich auch oder könnte es sein, dass ich auch insgesamt ein niedrigeres Einkommen habe. Insofern, das sind einfach Ungerechtigkeiten, die da verschärft werden. Und das Gleiche kann man natürlich auch global betrachtet genauso sehen. Wir haben hier in Deutschland natürlich doch beträchtliche Anpassungskapazitäten. Wir können uns in einem gewissen Maß gegen Hochwasser schützen. Wir können, wenn Ernteausfälle da sind, das auf dem Weltmarkt zukaufen. Und das ist natürlich in anderen Ländern im globalen Süden oft nicht der Fall. Insofern werden auch global Ungerechtigkeiten verschärft.
Mhm. Lass uns da noch das Thema anschließen. Welche Rolle spielt auch gerade bei dieser sozialen Dimension des Problems auch wie Politik, Wissenschaft, Medizin und Medien über die Klimakrise und den Zusammenhang mit gesundheitlichen Risiken berichten?
Ich denke, da ist es schon auch wichtig, dass wir positiv und lösungsorientiert kommunizieren. Das heißt, was kann ich tun? Wie kann ich mich selbst engagieren? Wie kann unsere Gesellschaft auch insgesamt klimafreundlicher werden? Und meine persönliche Erfahrung ist, dass auf den administrativen Ebenen in den Unternehmen, in den Arztpraxen auch wirklich schon ganz viel läuft. Menschen aktiv sind, sowohl im Bereich Klimaschutz als auch im Bereich Klimaanpassung. Und das stimmt mich eigentlich positiv, dass, obwohl die öffentliche Debatte vielleicht manchmal doch sehr kontrovers und auch eher hindernd ist, dass viele Menschen mitmachen und auf dem Weg in eine klimaresiliente und nachhaltige Zukunft.
Das nehmen wir als Schlusswort. Das war die Sprechstunde heute über die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels für die Gesundheit. Als Expertin war Alina Herrmann bei mir im Studio. Sie ist Ärztin und leitet die Arbeitsgruppe Klimaresiliente und nachhaltige Gesundheitssysteme am Institut für Global Health des Uniklinikums in Heidelberg. Frau Herrmann, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Dankeschön, Herr Pyritz.
Ja, mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören. Bis bald und tschüss.